Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext für heute, den 22.03., steht im Jesaja-Buch. Und zwar Kapitel 66, die Verse 10 bis 14. Wir nehmen nur einen Vers raus, weil das reicht. Doch ganz kurz zum Kontext dieses Verses. Man nimmt an, dass dieser Text, Kapitel 66, in die Exilzeit von Israel geschrieben worden ist. Das heißt, das Heimatland verwüstet, zerstört von den Babyloniern. Ein Großteil der Bevölkerung ist abgeführt worden, weggeführt nach Babylon. Und Jerusalem ist zerstört. Die Mauern kaputt, Bevölkerung dezimiert, Chaos und Verzweiflung. Und da mitten hinein ein Wort, das auch gut in unsere heutige Zeit passt und für uns, glaube ich, auch ganz wichtig ist, gerade jetzt in unseren Krisenmomenten. Da heißt es in Vers 13, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Sonntag, 22. März, die Kirchturmglocken läuten, aber die Kirchen sind leer. Ausgangssperren, geschlossene Läden, leer gekaufte Supermarktregale. Wir befinden uns heute in einer verrückten Zeit. Angst macht sich breit. Angst vor den gesundheitlichen Auswirkungen des Virus Corona für uns, unsere Lieben, für die ganze Bevölkerung. Und Angst und Unsicherheit auch, was die wirtschaftlichen Folgen betrifft. Bei manchen sind es sogar Existenzängste. Wie soll es weitergehen? Und das sind ja nur mal die Ängste, die die Corona-Krise betreffen. Neben Corona gibt es ja noch die ganz normalen Krisen, in denen wir auch stehen. Es gibt so manchen, der auf sein Leben schaut und sieht die Trümmer. Er steht vor den Trümmern seines Lebens wie die Juden vor der zerstörten Stadt, vor ihrem zerstörten Land. Und man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Oft ist bei solchen Krisen, ob durch Krankheit, durch Verlust der Arbeit, Verlust des Einkommens oder was auch immer, oft ist der erste Impuls, irgendwie ausblenden, wegsehen, ablenken. Ob ich mich in mehr Arbeit stürze oder in Genuss von irgendwelchen Sachen, Ablenkung, Freuden. Egal was es ist, eigentlich steckt ein großer Wunsch dahinter, nämlich der Wunsch nach Trost. Das Wort Trost hängt oder kommt von dem indogermanischen Wortstamm und von treu. Es hängt also zusammen mit treu und bedeutet deswegen sowas wie Festigkeit, seelischer Halt, Zuversicht und Ermutigung im Angesicht des Leides. Ja, zuversichtliche, gefestigte, ermutigte Herzen, meine Lieben, eben getroste Herzen, die brauchen wir jetzt. Warum ist Trost so wichtig? Warum können wir das so gut gebrauchen? Nun, Getröstete, wenn die Tränen getrocknet sind, dann können sie wieder klar sehen. Wer Trost erfahren hat, kann sich die Realität des Lebens angucken. Und manchmal ist es so, dass wir dann sehen, dass manches, was so groß war und was uns so Angst machte, gar nicht so groß ist. Manchmal ist es aber auch so, dass ich dann erst die Trümmer meines Lebens anschaue, sie wirklich wahrnehme, die Ausmaße der Zerstörung, ja, erkenne. Doch das Entscheidende ist, ich muss nicht mehr wegschauen. Ich kann die Herausforderungen sehen, die Menschen, die wirklich leiden. Und dann kann ich anpacken, etwas verändern, agieren. Trost ist so wichtig, damit wir wirklich hinsehen und damit wir wieder ins Leben zurückfinden. Wer selber Trost bedarf, der schaut auf sich, dreht sich um sich. Denn Wut, Verzweiflung, Schmerz halten uns in uns selber gefangen. Und das ist zutiefst natürlich. Doch wer Trost erfährt, dessen Blick wird wieder für die Realität und für das um sich herum geöffnet. Woher Trost nehmen in Zeiten einer Corona-Krise? Woher Trost nehmen in persönlichen Krisen? Trost finden wir, so Gott, bei ihm. Gott sagt, ich will euch trösten. Und Gottes Wille ist nicht nur ein guter Vorsatz. Ich bemühe mich, euch zu trösten, oder ich habe es vor, euch zu trösten. Wenn Gott etwas will, dann trifft es auch ein. Nicht alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Aber alles, was Gott will, geschieht. Nicht alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Nicht alles, was wir in Leid erfahren, ist von Gott gewollt. Aber alles, was Gott will und sich vornimmt, das wird auch geschehen. Nun, wie will er uns trösten? Da kommt zuerst das Bild der Mutter. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Die weibliche Seite Gottes kommt höchst selten in der Bibel vor. Wenig weibliche Bilder für Gott. Und doch hier an dieser Stelle, wo über Trost geredet wird, da taucht es auf. Und das ist kein Zufall. Wenn es um Trost geht, geht es um die Mutter, geht es um die weibliche Seite Gottes. Wenn ich an meine Jugendzeit denke, ja, als Jugendlicher, sogar als junger Erwachsener, immer wenn Kummer aufkam, beispielsweise Liebeskummer, dann ging ich vielleicht auch zu meinem Vater. Aber dann, um mir Rat zu holen. Aber zu meiner Mutter bin ich meistens gegangen, um mir Trost abzuholen. Bei Trost geht es nämlich nicht um gute Tipps, was ich tun lassen kann, was ich jetzt am besten angehe. Nein, bei Trost geht es um Wärme und Annahme, dass ich das Gefühl bekomme, jemand versteht mich. Nicht bei allen Eltern ist das so aufgeteilt auf Mutter und Vater. Doch das Bild hier von Mutter und Kind geht sogar noch eins weiter, nämlich es betrifft das Kleinkind, den Säugling und die Mutter. Und dieses Bild von Säugling und Mutter, das lässt uns Männer und uns Väter Demut erfahren. Denn wenn Not am Kleinkind ist, dann hilft nur die Mutter. Das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder bitter machen müssen und ist auch in gewisser Weise gut so. Am stärksten sehen wir das bei den Säuglingen. Säuglingen, die von der Mutter getröstet werden, nämlich indem sie gestillt werden. Stillen ist eine wunderbare Sache. Warum werden wir als Säuglinge bei unserer Mutter an der Brust still? Nun, zum einen ist die Mutter der Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Der Säugling erkennt die Mutter durch den Geruch, weiß, hier gehöre ich hin. Hier war ich die ganze Zeit, seit meiner Existenz sozusagen. Den Geruch kenne ich und die Wärme brauche ich. So empfängt es Sicherheit und Geborgenheit. Und gleichzeitig ist es der Ort der Identität. Am Anfang kann der Säugling noch nicht sich selbst wahrnehmen. Es erfährt sich über die Mutter. Es nimmt sich und die Mutter als eins wahr. Das heißt, gerade in Zeiten, wo wir unsicher darüber sind, wer wir sind, was aus uns wird, und das sind Krisen oft, wo wir selbst uns in Frage gestellt fühlen, da brauchen wir Sicherheit und Geborgenheit, aber wir brauchen auch einen Ort, wo wir wieder erfahren, wer ich bin, Sicherheit über meine Identität bekomme. Und gleichzeitig ist Stillen eine super Sache, weil es nicht nur ruhig macht, sondern es versorgt. Stillen stärkt körperlich. Und wenn Gott sagt, ich will euch trösten, wie eine Mutter sein kleines Kind versorgt und stillt, dann heißt das, ich will dir Geborgenheit und Wärme geben mitten in deiner Krise. Eine Sicherheit, die du empfindest und spürst. Identität, ich will dich wieder auf festen Grund stellen, deine ganze Seele, deine ganze Person. Und ich will dich versorgen, selbst in dein körperliches Bedürfnis hinein. Hier geht es nicht nur um gute Worte, um gute Ratschläge. Hier geht es nicht nur um eine seelische Sache, sondern es geht um den ganzen Körper, das ganze Sein. Das ist also das Erste, was Gott sagt, wenn er sagt, ich will dich trösten. Ich will dich trösten, wie eine Mutter sein Kind sorgt und tröstet, versorgt und tröstet, nämlich indem es stillt. Und dann heißt es, Und an Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Schaut auf Jerusalem. Jerusalem, ich habe es schon erwähnt, ist genau der Grund, warum Trost so wichtig war. Eigentlich der Ort und Ausgangspunkt der Verzweiflung. Die Abwehrstruktur war dahin, die Bevölkerung klein, Not und Chaos. Und er sagt gerade, schaut auf Jerusalem, an Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ich bringe es mal so mit einem Beispiel. Da ist ein Kind, vielleicht ein kleiner Junge, und dessen ältere Schwester zerstört den lange mit Herz und Schweiß gebauten Spielzeugturm. Es kann natürlich auch anders sein. Der jüngere Bruder zerstört das Bauwerk der Schwester, das Gemälde oder wie auch immer. Nicht nur fiktives Beispiel, geschieht ständig. Dann läuft das Kind, dessen Sache zerstört worden ist, zur Mutter. Jetzt muss das mal zur Ruhe kommen. Und dann geschieht etwas, was auch wichtig ist, dass wir dem Kind zeigen, es kann wieder repariert werden, es kann wieder aufgebaut werden, es kann wieder heil gemacht werden und geklebt werden. Von dir, von uns zusammen. Warum ist dieser Schritt so wichtig, dieses Aufbauens? Nun, weil wir erfahren, die Chaosmächte haben nicht das letzte Wort. Stellen Sie sich vor, bei Trost ging es nur um das Beruhigen der Seele. Dann wäre es als letztes eine seelische Vertröstung. Wir schenken uns Mut, Kraft, ein paar gute Worte. Wir kommen zur Ruhe und dann schauen wir aber an, wie das Leben trotzdem weiter zerstört wird und alles kaputt gemacht wird. Und Gott sagt, schau auf Jerusalem, es soll wieder aufgebaut werden. Das Volk soll wieder wachsen, die Mauern sollen wieder entstehen. Hier soll wieder Leben herrschen, wo gerade der Tod regiert. Ordnung anstatt Chaos. Hoffnung anstatt Verzweiflung. Das habe ich vor, indem ich aufbaue. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Auch das ist ein Trost, den er geben will. Er will uns nicht nur auf unseren Schoß nehmen und die Tränen trocknen, sondern er will neue Realität schaffen und aufbauen. Das verspricht er. Und wenn hier steht, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden, dann ist das nicht nur auf eine historische Zeit bezogen, nicht nur auf diese historische Zeit bezogen, eine Wegführung aus Babylon, dem Exil. Ich glaube zutiefst, dass Jesaja prophetisch geredet hat. Und sein Spruch und Gottes Spruch, ich will dich trösten, auch auf andere Sachen hindeuten. Es ist kein Zufall, dass dieser Text mitten in der Passionszeit als Predigttext genannt wird. Denn er sagt damit, und damit sagen die Leute, wir sollen durch Karfreitag und Ostern auf diesen Text und diese Verheißung Gottes des Trostes schauen. Mehrere Jahrhunderte später, wieder Jerusalem, stirbt Jesus am Kreuz. Und damit wird er zum stärksten Trost für uns im Leid, in jeder Krise. Denn es ist so, immer wenn uns Krisen treffen, der Boden uns unter den Füßen weggezogen wird, wenn wir Leid erfahren, dann kommt ganz schnell die Frage auf, wo ist Gott? Hat er uns verlassen? Ist er gar nicht da? Existiert er gar nicht? Wie kann er so etwas zulassen? Warum schweigt er? Oder ist das alles Strafe Gottes? Ist er gegen uns? Will er uns mit Leid zeigen, dass wir es falsch gemacht haben? Am Sterben von Jesus Christus am Kreuz gibt Gott seine Antwort auf diese zwei Fragen. Verlassen oder bestraft? Und seine Antwort ist, weder noch. Gott ist nicht gegen mich, darf jeder wissen, der sich an Jesus festhält. Denn es ist keine Strafe. Leid ist keine Strafe. Ja, manches Leid kommt von uns selber, ist gewirkt durch uns selber, durch unsere eigene Dummheit, durch unsere eigene Bösartigkeit, durch unsere eigene Unfähigkeit. So vieles haben wir uns selber verschulden lassen als Menschen, entweder als Menschheit insgesamt oder als Einzelne. Doch am Kreuz sehen wir, dass hier Gott straft. Straft Gott am Kreuz, Jesus, ist das Leid, dass wir, dem wir jetzt begegnen, keine Strafe mehr. Gott hat schon gestraft, vor 2000 Jahren. Das ist der Ort der Strafe. Und wer sich am gekreuzigten Jesus festhält, auf ihn schaut, wird sein Leid nicht mehr als Strafe verstehen müssen. Und das nächste ist, am Kreuz erkennen wir noch etwas. Nämlich Gott ist im Leid. Hier stirbt Gott in seinem Sohn selber. Er geht nicht ums Leid herum, er reißt nicht aus dem Leid heraus, er geht durchs Leid hindurch. Und damit sagt er zum einen, wie wir es eben gehört haben, das Leid ist keine Strafe. Und zum anderen sagt er, ich bin bei dir. Dieser Trost ist unendlich wichtig. Denn wenn wir Leid verstehen als Strafe Gottes, dann ist es nicht nur so, dass die Krise uns schlägt, nicht nur das, was uns kaputt macht, bedroht und verzweifeln lässt, sondern wir haben im Hinterkopf noch irgendwie das Gefühl, oh, Gott ist auch noch gegen mich. Nicht nur die Umstände, sondern Gott selbst. Und ich frage mich, was habe ich falsch gemacht? Aber zu wissen, es ist keine Strafe, sondern Gott ist auf meiner Seite, im Leid, das macht schon ruhig. Und dann zu erkennen, er ist nicht nur auf meiner Seite, sondern er ist auch bei mir. Hier, mitten im Leid. Er leidet am Leid. Das tröstet noch mehr. Karfreitag, das Sterben von Jesus Christus, das ermöglicht uns überhaupt, dass wir uns sozusagen auf den Schoß Gottes setzen, damit er uns trösten kann. Die Gegenwart Gottes aufzusuchen. Denn wir wissen in ihm und dürfen dadurch genau wissen, er ist nicht gegen uns. Er ist für uns. Er ist mit uns. Und dann wollen wir es aber auch durch den Blick von Ostern betrachten. Wieder Jerusalem. 2, 3 Tage später. Da steht Jesus von den Toten auf. Ostern. Und damit sagt er, ich habe die Feinde, die Chaosmächte besiegt. In dem Jesaja-Text drumherum heißt es, ja, die Feinde wird der Zorn Gottes treffen. Und er verbindet interessanterweise im Jesaja-Buch manchmal die Rache des Herrn an den Feinden kombiniert mit einem Gnadenjahr, nämlich wo Gott gnädig ist und Sachen wiederhergestellt werden. Und genau das geschieht zu Ostern. Gott besiegt die Feinde des Menschen. Die Sünde ist überwunden, die Boshaftigkeit im Herzen des Menschen, die Trennung von Gott. Und der Tod, der größte Feind, ist besiegt. Er baut wieder auf. Und Jesus ist der Erste, woran wir das erkennen. Eine neue Schöpfung, unüberwindbar von Leid, Tod, Schmerz, Krankheit. Und wer ihm folgt, da entsteht ein neues Volk mit neuer Hoffnung. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden, das heißt, im Blick auf Karfreitag und Ostern, auf Sterben und Auferstehen von Jesus, werden wir getröstet mitten im Leid. Denn Gott nimmt uns, zeigt, dass er für uns ist und baut auf. Doch noch eins ist gemeint. An Jerusalem getröstet, das weist uns auch an die letzten Kapitel der Bibel. In den letzten Kapiteln der Bibel, Kapitel 21 und folgende, da sieht der Seher Johannes Jerusalem. Und zwar das neue Jerusalem. Ein Ort ohne Tod, heißt es, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Tränen und Angst. Es ist ein Bild Gottes, das uns aus der Zukunft entgegengeht und das uns sagt, es wird wirklich gut werden. Alles wird gut werden. Und das Entscheidende ist hier, dass dieses neue Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde kommt. Gottes Traum und Vorstellung, wie er trösten und wieder aufbauen will, ist nicht, er reißt uns heraus aus dem Leid irgendwo in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf die Erde. Nicht wir entfliehen der schweren Situation, sondern ich mache hier in dieser Welt, auf dieser Welt, mit all ihren Krisen, mit all ihrer Verzweiflung, alles neu. Seid getrost. Ich mache neu. Ich baue auf. Die Chaos dieser Mächte dieser Welt werden besiegt werden und bezwungen sein. Das, was ich in Jesus begonnen habe und neu angefangen hat, der Sieg, der sich damals ereignet hat, der wird Wirklichkeit werden. Ich werde getröstet an Jerusalem, das heißt, ich schaue auch auf das neue Jerusalem, auf die Zukunft Gottes, die in Jesus schon begonnen hat. Angst vor der Zukunft? Verzweifelt im Angesicht persönlicher Krisen oder der derzeitigen gesellschaftlichen Krise? Ja, zuversichtliche, gefestigte, ermutigte Herzen brauchen wir. Eben getroste Herzen, die brauchen wir jetzt. Und Getröstete können am besten trösten. Welche, die den Trost erfahren haben, können am besten Trost spenden. Darum gilt es jetzt umso mehr, die Gegenwart unseres guten Gottes aufzusuchen. Dem, der uns sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Uns auf den Schoß Gottes sozusagen zu setzen. Bei ihm zur Ruhe zu kommen, die Tränen trocknen zu lassen, um wieder klar sehen zu können. Und zu erfahren, wie gut es ist und wie wirklich es ist, wenn Gott tröstet. Bis in unseren Körper hinein. Und dann zu schauen und zu staunen, wie Gott dafür sorgen wird, dass er wieder aufbaut und die Chaosmächte um uns herum besiegt. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und an Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater und guter Gott, wir danken dir für deine Verheißung, dein Versprechen, dass du uns trösten willst, dass bei dir Trost ist, dass unsere Herzen bei dir zur Ruhe kommen. Hier bei dir erfahren wir Wärme, Geborgenheit und Sicherheit. Hier stellst du unsere Persönlichkeit, unsere Person wieder auf festen Grund, zeigst uns, wer wir sind, obwohl um uns herum Chaos ist. Wo Zerstörung ist und Unsicherheit, schenkst du Festigkeit. Und dann willst du versorgen, körperlich versorgen, heil machen, aufbauen. Danke, dass du auch so tröstest und nicht nur einfach leere Versprechungen gibst. Und gezeigt hast du das schon in Jesus und vorweggenommen. Darum befehlen wir uns dir an, mitten in dieser Krise des Landes und in unseren persönlichen Krisen. Dich suchen wir, dir danken wir. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ihnen und euch allen einen gesegneten Sonntag und vor allen Dingen wünsche ich getröstete Herzen in der Gnade unseres Herrn. Machen Sie es gut.